stehe nur ich hier vorne. Aber es hat einfach den Grund, dass ich ja ausgefallen bin vor 2 Wochen. Und dann haben wir uns so spontan entschieden, das umzutauschen. Macht nichts, weil vorbereitet war ich ja vor 2 Wochen. Es gibt jetzt war einfach ein Zeitproblem, sag ich mal so. Weshalb wir jetzt durchstarten dürfen. Und ich freue mich, wieder hier vorne stehen zu dürfen. Und wer jetzt schon fleißig in den Thessalonicher Brief blättert, den muss ich auch enttäuschen. Ich hoffe nicht nur, dass ich euch enttäuschen muss heute. Denn ich habe was anderes vorbereitet gehabt. Im Hinblick darauf, dass es ja Silvester war. Und vielleicht war es damals auch besser vom Zeitpunkt her. Weil jetzt sind die in der ersten Reihe ein bisschen einfacher dran. Weil ich wollte die Jahreslosung uns anschauen. Jetzt hängt sie schon hier. Ich wollte nämlich fragen, vor 2 Wochen, weiß ich, hing sie nämlich noch nicht hier, wer denn weiß, wie sie heißt und wo sie zu finden ist. Also wie sie heißt, könnt ihr vielleicht alle lesen. Könnt ihr auch lesen, wo sie steht.
Ich glaube, es war in der Offenbarung.
Ja.
Ich habe es
auswendig
gelernt.
Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich es abklebe, aber nein. Letztes Mal hätte es vielleicht besser geklappt, was ich hier vorhatte. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist gut, jetzt habt ihr das immer vor Auge, ihr seht das immer. Und ich fand es wirklich, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn ihr euch das mal so durchlest im Gedanken, ist es so ein Vers, der so nach Offenbarung klingt? Also als ich das so gelesen habe und ich habe am Anfang nicht gewusst, wo es steht, ich habe es nur, wir haben so eine Kinderlieder-CD und da läuft es, läuft so dieses Lied auch immer, wo es heißt, wo es hier um die Quelle des Lebens geht. Aber ich konnte mir nie merken, wo es steht. Und als ich dann mal wirklich geschaut habe, war ich überrascht. Ich dachte, okay, es steht vielleicht Evangelium, irgendwo Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so. Das klingt doch ein bisschen mehr danach, aber nein, steht in der Offenbarung. Und das fand ich so interessant, dass ich gedacht habe, okay, komm, den schauen wir uns mal an, den Vers. Wir gehen hinein in die Offenbarung. Er steht auch ziemlich am Ende. Offenbarung hat 22 Kapitel. Es ist im Kapitel 21. Deshalb freue ich mich, euch da ein bisschen mit hineinzunehmen. Den Kontext ein bisschen anzuschauen. Und bevor wir in unseren Abschnitt gehen, würde ich gerne einen kleinen Einblick in die Offenbarung selbst geben. Keine Angst, ich habe es wirklich versucht, kurz zu halten. Meine Startfrage an euch, ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Wer hat denn die Offenbarung schon gelesen? Ja, das ist so das, was ich gedacht habe. Also nicht alle. Und es bestätigt so ein bisschen, was ich so mitgekriegt habe in meinem Umfeld und was ich vielleicht auch selber gefühlt habe. Und was man so liest, wenn man einfach mit anderen, wenn man schaut nach der Offenbarung. Warum liest man die Offenbarung nicht? Ich bräuchte euch jetzt nicht outen, aber ich frage jetzt so in die Runde, wer es noch nicht gelesen hat, warum habt ihr es nicht gelesen? Ich sage euch, warum ich es lange Zeit nicht gelesen habe. Das ist irgendwie komisch, oder? Also, Offenbarung, wenn man das so liest und was man so hört, da geht es um diesen Drachen, geht es um ein neues Jerusalem, da geht es um irgendwelche Kronleuchter, um irgendwelche Sterne. Also ich rede jetzt von mir. Mich hat das abgeschreckt. So, diese ganzen Bilder, die da benutzt wurden, ach, das verstehe ich ja eh nicht. Und dann gibt es ja, ich möchte gar nicht ausholen, dann gibt es ja viele Überlegungen, wann beginnt das tausendjährige Reich, wann beginnt das, dass Jesus wiederkommt, kommt er davor, kommt er danach. Und dann geht man in diese Passagen rein und versucht, die auszulegen. Das hat mich abgehalten, es zu lesen. Aber eigentlich, und das ist ganz wichtig, das möchte ich euch, bevor wir jetzt reingehen, sagen. Eigentlich, wie heißt denn das Buch? Offenbarung heißt das Buch. Griechisch Apokalypsis. Wir verbinden immer gleich mit Apokalypse was Schlechtes. Aber was ist denn eigentlich Offenbarung? Wenn wir Apokalypsis nachschlagen im Griechischen, so wie es dort im Urtext gestanden hat, was ist Apokalypse eigentlich? Apokalypse heißt Enthüllung. Apokalypse heißt Offenbarung. Und was ist eine Offenbarung? Ich glaube, man kann es am besten damit beschreiben, wenn man etwas nimmt, was zugedeckt ist. Ich hätte jetzt hier diesen Tisch, hätte eine riesen Tischdecke draufgeschmissen, hätte was drunter gelegt, vielleicht meine Bibel. Und dann hätte jeder, der schon reinkam, hätte gedacht, was liegt denn da drunter? Was liegt denn da drunter? Vielleicht ist es, die Kinder wären wahrscheinlich schon hergekommen, hätten es runtergerissen, weil sie nicht warten können. Aber vielleicht hättet ihr auch gedacht, darf ich mal drunter gucken? Und genau das ist Offenbarung. Wenn jetzt einer kommt Er nimmt dieses Tischtuch und reißt das Tischtuch weg. Und auf einmal, oh, da liegt eine Bibel. Oder, oh, da liegt Schokolade für die Kinder vielleicht. Das ist Offenbarung. Und ich wünsche mir, dass die, die es noch nicht gelesen haben, jetzt vielleicht nach der Predigt rangehen und es auch mal so sehen. Offenbarung heißt, dort wird etwas enthüllt. Offenbarung ist etwas, da wird uns was weggenommen. Da soll uns was aufgezeigt werden, was vielleicht bisher verdeckt war. Und es soll aufzeigen, nämlich, ich nehme es vorweg, ich werde nachher noch drauf eingehen, es soll uns ausrichten, es soll uns ein Tuch weggenommen werden, wer Jesus Christus ist und wie groß und wie herrlich Gott ist. Und deshalb wünsche ich mir, dass ihr, wenn es nur einer ist, nach der Predigt euch startet, ich weiß nicht, wann es im Bibelleseplan dran ist, ist egal, lest es jetzt schon, macht euren Haken bei den Kapiteln oder lest es doppelt, lest es. Wer hat denn die Offenbarung geschrieben? Bitte? Johannes? Ja, ist gut. Woher weißt du das? Weiß man halt, hä? Nein, ich schlag auf. Offenbarung, Kapitel 1. Ich finde es toll und ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde es toll, dass wir die Bibel haben. Es steht so viel drin und es steht so viel drin, wo wir lernen dürfen und wo wir einfach, ja, dann wissen dürfen, und das ist auch gut. Offenbarung 1, Kapitel 1, Vers 9. Wer so eine Bibel hat mit Überschriften, da steht dann schon Auftrag an Johannes, die Offenbarung zu schreiben. Jetzt ist es nicht eingegebener Text, aber wir lesen weiter. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnissen Jesu willen. Also er war im Exil sozusagen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Das ist das, was wir jetzt haben. Das, was Johannes dort gesehen hat, hat er aufgeschrieben. Und ganz wichtig, deshalb bleibt im Kapitel 1, Offenbarung 1, Vers 1, um wen geht es denn in dieser Offenbarung? Um wen geht es? Sind es irgendwelche Worte, die Johannes sich jetzt ausgedacht hat? Nein. Er bekommt dir klar in Vers 9 den Auftrag. Das, was du jetzt siehst, schreib. Um wen geht es? Kapitel 1, wer wieder Überschriften hat, ist gut, da steht Thema des Buches. Super, ich mag das. Wie heißt es denn in Vers 1? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, und seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seine Engel sandte, hatte sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Das ist das Thema des Buches. Es geht um Jesus Christus. Und Jesus Christus soll hier groß gemacht werden, die von Gott kommt. Und das ist das Thema. Und Johannes bekommt hier den Auftrag, das alles aufzuschreiben. Und ich finde es toll, dass wir das heute haben dürfen, dass wir auch so einen kleinen Ausblick bekommen. Weil, wie heißt es hier, um aufzuzeigen, was bald geschehen muss? Es ist so eine kleine Vorausschau, die wir hier bekommen. Und ich möchte wirklich sagen, alles, was passiert, alles, was hier drin steht, alles, was vielleicht, wo wir auch im Matthäusevangelium lesen, was Jesus alles vorhersagt, was geschehen muss, Erdbeben und so weiter, Verfolgung und so weiter und so fort, Antichrist. Es ist nicht irgendwie aus den Fugen geraten. Es ist, wie hier in Vers 1, es muss geschehen. Und Gott hat das geplant. Gott hat es vorherbestimmt. Er hat das alles in der Hand. Was mir aber ganz wichtig ist, und ich möchte jetzt ein bisschen euch greifbar machen, was Johannes denn eigentlich versucht hier zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, was macht er hier? Er bekommt den Auftrag, das, was er sieht, zu schreiben. Wenn jetzt Christ den Auftrag bekommen würde, erkläre und beschreibe, was du siehst, und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Wie beschreibst du die Herrlichkeit Gottes? Mit was fängst du an? Ich meine, und das ist der Grund, warum ich es vielleicht nicht so oft gelesen habe. Aber da sind Beschreibungen drin von Kronleuchtern. Und wenn wir Kapitel 1 Richtung Ende gehen, dann wird Jesus beschrieben mit einer Feuerflamme, mit der glühende Füße und so weiter und so fort. Und ein Kronleuchter und in der Mitte steht also wirklich die wildesten Bilder. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, was da steht. Auf keinen Fall. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass es ein Mensch ist, Johannes, der versucht, die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Und ich möchte nicht, und ich hoffe, das ist so ein Grundkonsens, ich möchte nicht in alles, was man hier liest, dass man jetzt hineininterpretiert, dass man anfängt und sagt, ah, hier ist jetzt von diesem Leuchtern die Rede, das mag eine Bedeutung haben, aber dass wir auf dem Boden bleiben. Es ist eine Beschreibung von Johannes, der versucht hier die Größe Gottes zu beschreiben und das, was er sieht, und dass wir uns auf die Grundintention, was soll denn damit rübergebracht werden, beschränken. Nicht, dass wir uns da verlieren in Erklärungen und in Ausführungen. Warum hat denn Johannes jetzt hier einen goldenen Gürtel und mit Füßen? Warum ist umgürtet? Warum sind seine Haare weiß wie Wolle? Eine Feuerflamme? Das mag alles Bedeutung haben, aber nicht, dass wir da irgendwie stehen bleiben. Warum? Warum wird denn hier Jesus Christus offenbart und die Herrlichkeit Gottes? Die Offenbarung hat Johannes geschrieben, einer der letzten Jünger und Apostel. Das war, ich möchte mal sagen, so um ein Jahrhundert nach Christus ungefähr. Ihr wisst vielleicht von anderen Predigten oder auch von, wenn ihr euch selber damit beschäftigt, es war eine sehr schwierige Zeit. Es war Verfolgung. Es war wirklich harte Verfolgung. Nero war schon weiter davor, aber Christen hatten es nicht leicht damals. Die Gemeinden hatten es nicht leicht. Auch die Gemeinden, die hier genannt werden, wo Johannes das, was er sieht, jetzt schreiben soll, wo er das hinschicken soll. Es ist hier ein Ermutigen, ein Aufmuntern, ein Tuch wegnehmen, um den Blick auf Jesus Christus zu richten für diese Gemeinden. In Kapitel 1, Vers 11 seht ihr auch, welche Gemeinden das sind. Das sind Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und das sind auch die Gemeinden, die in den nächsten Kapiteln direkt angeschrieben werden. Und warum? Eben weil sie in dieser schwierigen Zeit leben. Eben weil sie Verfolgung erleiden. Weil sie getötet werden, um des Evangeliums willen. Und dass sie dranbleiben, dass sie stark bleiben, dass sie standhaft bleiben, bekommen sie diese Schreiben und bekommen sie, so wie auch wir, bekommen diese Offenbarung, um zu sehen, was geschehen muss. Es soll Trost spenden, es soll Gott groß machen, es soll Gott verherrlichen. Und ich möchte, dass ihr mit dieser Haltung dann an die Offenbarung rangeht. Gott soll groß gemacht werden. Ihr soll euch ermutigen. Verliert euch nicht in irgendwelchen Beschreibungen oder denkt, ich verstehe das nicht. Diese Beschreibungen, die da sind, sollen dazu da sein, um zu zeigen, wer Jesus ist. So wird zum Beispiel in Kapitel 4, wir wollen es nicht lesen, aber ist bei mir die Überschrift der Thron Gottes. Da wird der Thron Gottes beschrieben, in all seiner Ausführlichkeit, in all seiner Herrlichkeit. Oder Kapitel 5, Kapitel 14, wird Jesus als das Lamm Gottes beschrieben, das in der Mitte steht, aussieht wie ein geschlachtetes Schaf. Darauf kommt es drauf an. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der wirklich wie so ein Lamm vor die Richter geführt wurde und der für mich gestorben ist. Und sie sollen zeigen, so wie es Gott auch gesagt hat in Vers 1, was geschehen werden muss. Jesus und Gott haben das so geplant. Gott ist der souveräne Herrscher. Das muss alles passieren. Und wir bekommen hier einen klitzekleinen Einblick, der uns Mut machen soll, der uns unseren Blick wieder auf Jesus richten soll. Und mit diesen kurzen Einführungen möchte ich jetzt in unser Kapitel springen, denn da sehe ich eine kleine Parallele. Dieses Kapitel 21 gibt uns nämlich auch Einblick in etwas, das in der Zukunft liegt, das jetzt noch nicht so vorhanden ist. Und jetzt würde ich gerne den Text auch mit euch lesen und dann werden wir so ein bisschen durch die Verse gehen und an unserer Jahreslosung werden wir ein bisschen stehen bleiben. Ihr dürft gerne aufschlagen, mitlesen. Hier vorne ist es auch angeworfen. Kapitel 21, die Verse 1 bis, wir werden lesen bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Der ist der zweite Tod. Unser Kapitel beginnt mit der Beschreibung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Vielleicht kommt es euch so ein bisschen bekannt vor, das ist jetzt hier nicht das erste Mal, dass das beschrieben wird. So möchte ich mit euch in Jesaja gehen. Jesaja ist jemand, der das auch ziemlich oft beschreibt, und ich möchte euch das aufzeigen, dass es schon im Alten Testament Thema war, dass es mal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Wenn wir in Jesaja Kapitel 65 gehen, wir wollen nicht alles lesen, es ist ein ziemlich großer Abschnitt, aber dass wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, heißt es bei mir, Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, damals schon, Altes Testament, Jesaja: Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an das Frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Schon Jesaja gibt uns hier einen Ausblick drauf, dass wir mal eine neue Himmel, eine neue Erde sein werden. Und auch die gleichen Ausführungen, wenn wir in diesem Kapitel 65 weiterlesen. Es ist genauso. Es heißt, es wird kein Wehgeschrei mehr geben. Es wird kein Kreis geben, der seine Tage nicht erfüllt. Da merken wir doch ziemlich starke Parallelen. Oder auch Jesaja Kapitel 66, 22 berichtet uns auch von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, die hier in der Offenbarung zu finden ist. Und auch im Neuen Testament. Petrus selbst berichtet uns davon. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13. Da ist auch die Rede von eben diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. 2. Petrus Kapitel 3, 13. Dort heißt es, ab Vers 11 möchte ich lesen: Da dies alles so aufgelöst ist, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt und dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen wird. Und jetzt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, Jesaja hat es schon gesagt, nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir bekommen hier von Johannes eben auch diesen neuen Himmel und diese neue Erde vor Augen gemalt. So wie Petrus hier das versucht hat. Er hat gesagt, da warten wir drauf. Das kommt, das wird kommen. Bleibt doch bitte dran. Das wird kommen. Und so wiederholt er auch in Vers 4, in unserem Abschnitt Offenbarung 21, Vers 4, heißt es auch, das Erste ist vergangen. Denn der erste, also Vers 1 heißt, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Ich möchte nicht zu tief einsteigen, aber wir haben hier ganz klar die Aussage, so wie wir es jetzt hier vorfinden auf der Erde, wird es nicht mehr sein. Es wird etwas komplett Neues da sein. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Auf keinen Fall so wie jetzt. Wir bekommen einen kleinen Ausblick, jetzt die Verse weiter, was denn so Teil dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde ist. Nämlich, das Erste, was wir so erfahren hier in unserem Abschnitt ist, es wird kein Meer mehr da sein. Zum Beispiel Vers 2 heißt dann, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Auf diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde wird es eine neue Stadt geben. Und die hat einen Namen, Jerusalem. Und die wird wunderschön sein, so wie hier die Beschreibung ist. Also für einen Mann ist es immer eine tolle Beschreibung, wenn hier steht, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Für uns Männer ist es jetzt toll, wir gehen jetzt alle Erinnerungen hoch. Boah, wie sah denn meine Frau aus, als ich sie das erste Mal gesehen habe? Dieses Kleid, einfach wie sie da stand. Ich habe geheult. Und hier nimmt uns Johannes mit hinein. Er sagt, guck mal, hier die Stadt, wie wunderschön muss die sein. Wie eine Braut. Und in Vers 10, Kapitel 21, Vers 10, geht es wieder ins Detail. Möchte ich nicht mit euch anschauen. Aber da wird diese Stadt zum Beispiel beschrieben. Es werden alle Edelsteine, die es nur gibt, aufgezählt. Smaragd, Sardonyx, ein Sarder, ein Chrysolith, ein Beryl. Googelt's. Es sind die teuersten Edelsteine, die es gibt. Und mit diesen Edelsteinen ist diese Stadt geschmückt. Dieses Jerusalem, das da auf dieser neuen Erde und diesem neuen herunterkommen wird. Und was ganz wichtig ist, über all diese Schönheit hinweg, diese Stadt, sagt der Hebräerbriefschreiber etwas ganz Besonderes darüber. Ich möchte euch lesen, bevor ich sage, was es ist. Hebräer Kapitel 12, 11 bis 23 ist dieser Abschnitt. Schlagt bitte auf, Hebräer Kapitel 12, 11 bis 23. Wir lesen ab Vers 18. Die Verse 11 bis 18 ist so eine Ermutigung. Der Hebräerbriefschreiber sagt, und wenn ihr gerade Mangel leidet, wenn ihr Verfolgung erleidet, bleibt dran, dann Vers 18 geht weiter. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, damit ist gemeint, dass sie zum Glauben gekommen sind, dass sie zu Jesus gefunden haben. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte. Also, sie hatten Jesus nicht mehr. Jesus war nicht mehr da, Jesus war schon aufgefahren in den Himmel. Sie hatten auch nichts Greifbares, wo sie sich festhalten konnten. Und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune, der Stimme, der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern wo sind sie hingekommen? Das war jetzt die Beschreibung, wie Mose damals die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Und jetzt, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Welche Stadt? Dem himmlischen Jerusalem und zu den Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als Blut des Abels. Das ist diese Stadt. Hebräerbriefschreiber, das ist das Ziel. Darauf sind wir ausgelegt, auf dieses neue Jerusalem. Die Stadt des lebendigen Gottes. Und Johannes beschreibt hier dieses neue Jerusalem. Wie wunderschön es ist und wie toll es doch ist. Und fügt so ein kleines Mosaiksteinchen zu dem, was wir hier jetzt vom Hebräerbriefschreiber schon gehört haben, hinzu. Hier heißt es, das ist das Ziel. Johannes versucht es zu beschreiben, dieses neue Jerusalem, das wir bekommen werden auf dieser neuen Erde. Gehen wir in Offenbarung Kapitel 21 zurück. In Vers 3 spricht nun Gott selbst. Das heißt, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Wenn man bis hierher liest, könnte man sich überlegen, okay, welches Zelt? Campingzelt? Stiftshütte? Genau. Stiftshütte. Wird die Stiftshütte vielleicht wieder in Jerusalem stehen? Das wäre so die erste Überlegung. Oder ist es einfach damit gemeint? Aber wenn wir weiter lesen, bleibt eigentlich kein Zweifel mehr. Dann heißt es, und er wird bei ihnen wohnen. Oder besser übersetzt, dieses Wohnen im Griechischen bedeutet eigentlich Zelten. Und er wird bei ihnen zelten. Ja, wer? Das Zelt. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, und er wird bei ihnen wohnen. Das Zelt Gottes wird bei ihnen zelten. Es lässt eigentlich keine andere Schlussfolgerung mehr übrig, wer das wohnt. Wer da zelten soll. Nämlich Jesus selbst. Johannes 1, Vers 14. Ihr braucht es nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Johannes 1, Vers 14 heißt: Und das Wort wurde Fleisch. Das Logos, Jesus, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus selbst wird in diesem neuen Jerusalem unter uns sein. Er wird dort zelten, er wird dort wohnen, er wird dort vielleicht sogar antastbar sein. So wie er schon damals auf der Erde unterwegs war. Und eben das, dass Jesus dort ist, macht dieses neue Jerusalem so wunderschön und so besonders. Lässt es strahlen mit all diesen Beschreibungen von diesen Smaragden und Edelsteinen. Gott selbst wird in diesem neuen Jerusalem sein. Gott selbst wird dort sein und wie es hier heißt, wir werden sein Volk sein. Da gibt es keine Ausnahme mehr. Weil bei seinem ersten Zelten, möchte ich mal sagen, als Jesus auf der Erde war, gibt es einen großen Unterschied dazu. Nämlich, wenn wir Vers 11 uns anschauen und auch 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das wird dann nicht mehr so sein. Dieses neue Jerusalem. Jeder, der dort ist, gehört zu Jesus. Jeder, der dort ist, wird Jesus angenommen haben. Gott wird höchstpersönlich dort sein. Und so bekommen wir auch in Vers 4, in unserem Kapitel 21, Vers 4, schon eine tolle Aussicht, wie es denn in diesem neuen Jerusalem zugehen wird. Nämlich, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, weil Jesus da ist. Jesus, der alles vollendet hat. Und was für eine tolle Aussicht ist das für uns. Für uns, die an Jesus glauben. Für uns, für die Gemeinden damals, die unter Verfolgung litten, die wissen dürfen, ich werde mal bei Jesus sein, in diesem neuen Jerusalem. Damals, als Jesus auf die Erde kam, als er die Wunder vollbracht hat, als er geheilt hat, wie toll muss das gewesen sein? Wie wunderbar! Aber wie wunderbar wird es sein, wenn da überhaupt kein Tod mehr ist? Kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid. Das sind tolle Aussichten, die wir bekommen. Und unser Vers 5 bestätigt nochmal. Er sagt, ich werde alles neu machen. Schreib es auf, denn es ist alles wahr. Es wird alles geschehen. Es muss alles geschehen. Und dann bekommen wir in Vers 6 heißt es, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Alpha, Omega, ihr kennt vielleicht die Beschreibung, ist so eine Redewendung, das heißt, ich, das A und O. Das Lernen in der Schule ist das A und O. Das ist so die, was wir so kennen. Setzt ein, was ihr wollt. Was ist damit gemeint? Das heißt, das Wichtigste ist, dass man lernt. Oder das A und O ist eine gute Vorbereitung, heißt es. Was steckt dahinter? Alpha, Omega ist, Alpha ist der erste, Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Die Jünger haben sich damals dann auch mit diesen Symbolen, die es da gab, haben sie sich zu erkennen gegeben, an den Türpfosten zum Beispiel oder in den Katakomben in Rom findet man viele von diesen Zeichen. Es war ein Symbol für die Jesus-Anhänger, Alpha und Omega. Jesus selbst beschreibt sich so in Kapitel 22, sagt er selbst, sagt Jesus selbst, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Oder auch in Offenbarung Kapitel 1 finden wir diese Beschreibung nochmal. Aber was möchte sie denn ausdrücken? die Übersetzung, die wir hier haben, oder dieses Anhängsel, das wir hier haben, gibt schon eine klare Linie vor. Alpha und Omega, erster und letzter Buchstaben. Das heißt, das schließt alles ein. Alles, was dazwischen ist, ist abgedeckt. Und so wie es hier heißt, das Anfang und das Ende, oder besser übersetzt, oder wie auch Jesus sich bezeichnet, der Erste und der Letzte, heißt es Ursprung und Ziel. Ich bin der Ursprung und ich bin auch das Ziel. Das heißt, ich habe alles gemacht. Ich bin der Schöpfer. Und dazwischen drin war ich auch mit dabei. Das liegt alles in meiner Hand, bis hin zum Omega, bis hin zum Letzten, bis hin zum Ziel. Ich habe alles in der Hand. Und das sagt Gott hier. Ich bin das A und das O. Ich bin das Wichtigste. Denn ich habe alles in der Hand. Ich umfasse alles. Und genauso benutzt es auch Jesus für sich, um zu zeigen, dass er Gott ist. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und die Leute damals wussten, was er mit diesen Aussagen macht. Die Leute wussten, wenn er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, was das heißt. Dass er sagt, ich bin Gott. Und das war das, warum sie ihn steinigen wollten, zum Beispiel. Die haben verstanden, was das bedeutet. Der sagt, ich bin Gott. Und das ging für die Juden gar nicht. Und deshalb haben sie ihn auch so verfolgt. Aber für uns heißt es ganz klar, Gott und Jesus haben alles in der Hand. Nichts ist irgendwie aus den Fugen geraten. Sie waren der Anfang, wo es heißt, lasst uns Menschen machen. Oder beim Turmbau zu Babel, wo sie sagen, es geht nicht, wir müssen jetzt was tun. Oder wenn Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich, in Johannes 8. Sie haben alles in der Hand. Das sind doch tolle Aussichten, wenn wir das lesen, dieses neue Jerusalem. Also ich könnte sagen, ja, jetzt sofort hierhin, Jerusalem, toll wie eine Braut, da will ich hin. Was ist das Problem? Wir sind noch hier. Ich bin noch hier, ihr seid noch hier. Ihr guckt euch das Jerusalem an, in Jerusalem. Geht nach Jerusalem, wie sieht es dort aus? Smaragde? Nein, wahrscheinlich findet ihr Grenzzäune, Militär, einen kaputten Tempel. Deshalb ist für mich ganz klar, dass diese ganze Beschreibung von diesem neuen Jerusalem, auch was Jesaja gesagt hat, er hat zum Beispiel gesagt, Löwe und Lamm, genau, Löwe und Lamm werden zusammen sein. Wer hat das schon mal gesehen? Das ist was Zukünftiges, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen. Aber normalerweise, was passiert? Der Löwe denkt, cool, essen. Aber diese Beschreibung, dieses neue Jerusalem wird kommen, aber wir haben es noch nicht. Und ich denke, das ist genau das, was die Offenbarung machen möchte. Es gab viele, die in tiefster Verzweiflung waren, die unter tiefster Verfolgung litten, die nicht mehr weiter wussten, die im Hier und Jetzt drinsteckten. Und dann haben wir dieses Buch, diese Offenbarung, diese Enthüllung, die uns zeigen soll, wo es hingeht. Oder es gab Leute, und es gibt heute noch Leute, die überhaupt nichts über dieses neue Jerusalem wissen. Die überhaupt nie die Möglichkeit haben werden, dort zu sein. Das ist das Problem. Oder Leute, die damals so tief waren, dass sie alles angezweifelt haben, den ganzen Glauben an Jesus, dass sie wieder aufgesteckt haben, sich andere Götter geholt haben oder vom Glauben abgefallen sind. Aber wie dürfen wir uns darauf freuen, in dieser Stadt zu sein, diese wunderschöne Stadt, die wir hier lesen? Wie können wir dann mit Gott dort leben? Unser Text hilft uns. In Vers 7 heißt es, wer überwindet, wird dies erben. Ich habe mal geschaut, was dieses überwindet ist, für mich immer so ein so ein Wort, wo man selber ganz viel tun muss. Also wer überwindet, wer stark ist, wer standhaft ist. Hier steht eigentlich der Sieger ist. Der Siegerseiende steht hier eigentlich. Der Siegender Seiende wird dies erben. Wie kann man Sieger sein? Habe ich mir überlegt. Wie kann man denn in dieses neue Jerusalem kommen? Ich meine, das ist kein Wettkampf, das ist kein Sport, wo man sagen kann, ich Erster, Christ Zweiter und so weiter. Wie ist man denn Sieger, um in diesem Jerusalem zu sein? Und genau da gibt uns unser Vers 6, unsere Jahreslosung, gibt uns da Hilfestellung und sagt es uns. Hier heißt es, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist die Antwort darauf. So wirst du Sieger. Und wenn du das bekommst, dann wirst du Sieger sein und dies erben. So heißt es hier in unserem Vers 6. Bevor wir ein bisschen weitergehen, warum ist hier das Bild des Wassers? Warum das Bild des Wassers? Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, was denn die Bibel so mit diesem Wort Wasser so in Verbindung bringt. Schlag mit mir auf, 2. Mose Kapitel 15. 2. Mose Kapitel 15. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, also kurz nach dem Durchzug, nach dem Aufbruch aus Ägypten. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Klar, also Wüste sieht sehr schlecht aus mit Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Also es gab wohl Wasser dort, aber es war bitter. Mara heißt bitter. Was auch immer das heißt, es war auf jeden Fall kein Wasser, das sie trinken konnten. Denn es war bitter, heißt es hier. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für sie fest. Und dort stellte er es auf die Probe. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Also ihr kennt alle die Begebenheit. Das Volk am Verdursten meckert. Kein Wasser. Aber wir lesen, wie Gott es benutzt hat. Nämlich, er hat dort Ordnung und Recht festgelegt. Er hat nochmal gesagt, hey, das sind meine Ordnungen. So sollt ihr leben. Später dann, als sie die 10 Gebote bekommen, die Steintafeln, wird es auch festgemeißelt. Aber hier schon, macht er nochmal klar, ich habe Ordnungen und Rechte, die ihr einhalten sollt. Ihr seid mein Volk. Und es war eine Probe. Es wurde auf die Probe gestellt. Und deshalb wurde auch dann das Holz hineingeworfen und das Wasser wurde genießbar. Gott hat hier mit Wasser versorgt. Später sind sie weitergezogen und sie haben diese anderen 12 Wasserquellen gefunden. Noch eine zweite Stelle zum Wasser. Danach so ein kleines Fazit. Müsst nicht weit blättern. 2. Mose 17, 2 Kapitel weiter. Vers 7. Ich möchte nur ab Vers 6 lesen. Also zusammengefasst, sie sind immer noch in der Wüste, sie haben wieder kein Wasser. Es ist 2 Kapitel her. Also ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, dass sie von Gott Wasser geschenkt bekommen haben, dort in Mara. Aber es ist wieder kein Wasser. Sie müssen aufbrechen, sind jetzt bei Rephidim und dort gibt es auch kein Wasser. Und es geht von vorne los. Sie fangen an und jetzt wird es sogar noch schlimmer. Und das wisst ihr, was das Volk macht, sagt, wären wir nur in Ägypten geblieben. Dort hatten wir alles. Gott hat sie gerade rausgeführt, hat vor kurzer Zeit bitteres Wasser süß gemacht. Es geht schon wieder los. Und dann Vers 6 möchte ich lesen. Dort kommt dann die Lösung von Gott. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es vor den Augen der Ältesten Israel. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba. Wegen des Streites der Söhne Israel und weil sie den Herrn auf Probe gestellt haben. Also dieses Massa heißt Prüfung und Meriba heißt Streit. Da ist die Bedeutung her. Weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das erste Mal war es eine ganz bewusste Probe von Gott. und um festzulegen, ich bin der Gott, es gibt Ordnungen, ich kann euch Wasser geben. Und er zeigt es auch. Er schenkt hier aus diesem nicht genießbaren Wasser, Wasser, das sie genießen können. Ich bin der Spender des Lebens. Ohne Wasser kein Leben nötig. Und hier in dieser zweiten Stelle ein bisschen andere Intention. Hier wird ein bisschen aufgedeckt, wie es denn im Inneren aussieht. Weil sie haben sich immer gefragt, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ich meine, wir machen uns immer ein bisschen lustig drüber. Wir müssen uns ein bisschen vorstellen, wie das war. Die sind da durch das Schilfmeer gezogen. Ist Gott nicht bei ihnen gewesen? Gott hat vor ein paar Zeilen bitteres Wasser zu süßem Wasser gemacht. Ist Gott nicht bei ihnen gewesen? Oh, wir könnten jetzt sagen, oh, sind die doof. Aber wie geht's denn uns? Schauen wir uns selbst an. Gott zeigt hier mit diesen, das, was er hier dem Volk Israel zeigt, er zeigt, ich bin der Spender des Lebens. Von mir kommt das Wasser. Ohne Wasser geht ihr ein. Und wenn ihr irgendein Wasser findet, dann ist es nicht ungenießbar. Aber ich mache es genießbar. Oder in diesem zweiten Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, kommt Wasser aus dem Felsen. Ich bin es, der Wasser hervorbringen kann, egal wo. Das Lebensnotwendigste gebe ich euch. Das bekommt ihr nur bei mir, sagt er. Nur bei mir. Und nirgends sonst. Und das zeigt er ihnen hier auch. Und so nimmt er dieses Volk in die Schule und sagt, ihr bekommt das Leben, das Allerwichtigste, was es überhaupt noch gibt. Also vielleicht konnten sie irgendwo Essen finden, ich weiß es nicht, irgendwelche Tiere. Aber Wasser in der Wüste ist schlecht. Aber bei mir bekommt ihr es, sagt Gott. Bei mir bekommt ihr es. Nur bei mir. Ja, aber jetzt Kapitel Offenbarung 21. Das ist von Dürstenden die Rede. Wer von euch dürstet? Also ich habe jetzt vielleicht ein bisschen einen trockenen Hals, aber wer hat schon mal so richtig Durst gelitten, so wüstemäßig? Wer sind Dürstende? Also ich glaube heutzutage, jetzt, ich sage mal, wir hatten es vorher in den Gebeten, wir sind gesegnet. Ich komme aus der Berufssparte, ich weiß noch ein bisschen mehr, wie es funktioniert, wenn man den Wasserhahn aufmacht und es kommt Wasser. Das ist mein Beruf, dass da Wasser kommt. Aber wie denken wir denn? Wir machen auf und es kommt Wasser. Das ist wirklich ein Luxusproblem. Und ich glaube auch nicht, ihr könnt mich nachher mal fragen, wie es ist, wenn man in der Stadt für eine Minute das Wasser abdreht. Könnt ihr mich nachher fragen. Wir haben dieses Problem nicht mehr, aber wir haben noch immer dieses Bedürfnis, dass unser Körper Wasser braucht. 3 bis 4 Tage ist so der Durchschnitt, wo man so hört, kann der Mensch ohne Wasser auskommen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber danach ist einfach Schluss. Der Mensch geht ein, krass gesagt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Keiner von uns mehr dürstet. Wir gehen nachher raus und trinken Kaffee, trinken Wasser. Und ich denke auch nicht, dass das damit gemeint ist. Lass uns eine andere Stelle aufschlagen und ich will euch zeigen, was damit gemeint ist und wer diese Dürstenden eigentlich sind. Ihr kennt bestimmt alle die Begebenheit. Johannes 4 möchte ich bitten, euch aufzuschlagen. Die Stelle werden wir uns ein bisschen genauer anschauen jetzt, um zu verstehen, was mit diesem Durst gemeint ist. Denn wir sind nicht mehr wie das Volk, das durch die Wüste zieht und darauf angewiesen sind, dass da Wasser aus einem Stein kommt oder... Ihr kennt die Geschichte. Bei mir heißt Überschrift Gespräch mit der Samariterin. Ich möchte nicht alles lesen. Ich möchte nur ein paar Verse lesen. Wir fangen an in... Ja doch, wir müssen eigentlich alles lesen. Es tut mir leid. Aber sonst ist es echt schwierig. Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn die Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortet und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Nochmal zusammengefasst: Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. So, wenn ihr eine Karte hinten drin habt, schlagt die gerne auf. Judäa, wenn wir es uns anschauen würden, Süden, dann Galiläa, Norden, dazwischen drin, Samarien. Jetzt war es so, wir haben hier schon einen kleinen Einblick bekommen, was die Frau denn hier zu Jesus sagt. Jetzt war es so, also Jesus macht hier eigentlich, ich sag mal, bricht hier 2 Tabus. Er geht, wie wäre es anders, wenn du es ins Navi eintippen würdest, Judäa durch Samarien nach Galiläa. Wie funktioniert ein alttestamentliches Navi von damals? Das hätte gesagt, Judäa über den Jordan, andere Richtung, außenrum, aber ja, nicht durch Samarien, das wäre so ein Häkchen, wo man setzen kann, nicht durch Samarien, und dann nach Galiläa. Die sind dann nicht durchgelaufen. Warum? Samariter waren ein Mischvolk. Die wurden damals nach der Gefangenschaft, die Assyrer haben gesagt, da, lasst euch da nieder. Und da waren alle möglichen Völker vorhanden. Die haben sich vermischt. Die waren bei den Juden nicht gut angesehen. Wer es möchte, ich sage nur die Bibelstelle, 2. Könige 17, 24 und 25. Dort lesen wir über die Entstehung von diesem Samariter. Und Jesus geht hier geradeaus durch. Ist der direkte Weg. Wäre wahrscheinlich eine tageslange Masche außenrum gewesen. Und er spricht hier an dem Brunnen eine Frau an. Also heute glücklicherweise alles in Normalität, alles in Ordnung, aber damals ging das gar nicht. Eine Frau im Vergleich zu heute, damals hatte sie keine Rechte, sie durfte Wasser holen. Los, hol Wasser. Und dass man sie so einfach angesprochen hat und dann noch eine samaritanische Frau, das war eigentlich ein No-Go. Und das sagt auch die Frau hier, die zu ihm sagt, du bist doch Jude, du sprichst mit mir, ich, Frau, Samaritanerin, was ist da los, was machst du da? Und wir sehen daran, dass die Frau aber Jesus nicht erkennt. Jesus sagt selber, du erkennst den nicht, der hier steht und vor dir spricht. Und Vers 11 zeigt uns auch auf, warum, weil Jesus sagt, ich hätte dir Wasser gegeben. Aber die Frau sagt, du hast kein Schöpfgefäß. Ist ein Argument. Und noch 2. Argument, der ist tief. Also rein menschlich gesehen. Jesus sagt, ich gebe dir Wasser. Die Frau guckt in den Brunnen und sagt, jo, wo ist dein Schöpfgefäß? Du hast keins. Wie willst du mir Wasser geben? Sie kommt auch von der Schiene her, das menschlich zu verstehen. Und Jesus nimmt sie jetzt mit hinein, um ihr klarzumachen, was es mit diesem lebendigen Wasser, hier, Quelle des lebendigen Wassers auf sich hat. Er versucht es und Jesus versucht ihr klarzumachen. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also Jesus versucht zu sagen, hey, also pass auf, es gibt einen Unterschied. Dieses Wasser hier musst du immer wieder zurückkommen. Aber ich habe ein anderes Wasser für dich. Ein anderes Wasser, das dir ewiges Leben gibt. Hat es geschnackelt bei der Frau? Wir sehen es an ihrer Antwort. Was sagt sie? Die Frau spricht zu ihm, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser. Also sie will es auf jeden Fall haben, klar. Damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Also jetzt doch nicht verstanden. Sie denkt, Jesus gibt dir Freifahrtschein, ein Freilos, immer Wasser zu Hause. Wirklich immer. Ah ja, cool. Wenn mein Mann mich schickt zum Wasser holen, kann ich sagen, hier ist das Wasser. Ich muss nicht loslaufen. Sie hat es immer noch nicht verstanden. Sie denkt immer noch menschlich. Ah ja, cool. Wenn ich das Wasser kriege, muss ich nicht mehr arbeiten. Dann muss ich nicht mehr schöpfen gehen. Und Jesus nimmt sie wirklich mit hinein, wie schon gesagt, und versucht ihr aufzuzeigen, worum es geht. Dass es hier nicht um dieses Wasser in diesem Brunnen geht. Sondern, was macht Jesus? Sagt er ihr jetzt ganz klar, was los ist? Eigentlich hat er es ihr schon gesagt. Er hat gesagt, ich gebe dir Leben, das ins ewige Leben quillt. Was sagt er zu ihr? Komisch. Also ich fand es wirklich komisch, als ich es das erste Mal gelesen habe. Auf das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, sagt er, er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Was hat Jesus, was ist jetzt los? Du, gerade hast du vom Wasser geredet, jetzt soll sie ihren Mann holen. Was ist los? Was steckt dahinter? Was versucht Jesus ihr klarzumachen? Was erfahren wir aus unserem Text? Die Frau sagt, hab keinen Mann. Und Jesus gibt die Antwort für sie. Also sie hat ja nicht gesagt, was der Fall ist. Ich glaube, sie hätte es auch nicht gesagt. Aber Jesus sagt, das stimmt. Weil du hattest schon fünf. Du hattest schon fünf Männer. Und mit dem, wo du jetzt zusammen bist, das ist auch nicht dein Mann. Jesus kennt sie durch und durch. Jesus kennt sie. Jesus kennt auch dich, Jesus kennt auch mich. Er weiß durch und durch, wer du bist und was du machst. Das soll jetzt nicht Angstmache sein, sondern er weiß es. Und so weiß er, dass diese Frau in Sünde gelebt hat und in Sünde lebt. Die hat fünf Männer gehabt. Fünfmal Scheidung und jetzt mit dem Mann, wo sie jetzt zusammenlebt, ist sie auch nicht verheiratet. Hat vielleicht auch damit zu tun, wir lesen, dass sie zur sechsten Stunde an den Brunnen kommt. Wohl war sie nicht so gut angesehen. Die sechste Stunde heißt zwischen 11 und 12, das heißt, da ist knalleheiß und da kommt die zum Schöpfen. Das macht man eigentlich nicht. Man geht entweder früh morgens oder spät abends. Diese Frau hat in Sünde gelebt. Und das versucht Jesus ihr aufzuzeigen. Das ist der Durst, den wir Menschen haben. Dass wir in Sünde leben, aber dass wir gar keine Chance haben, bei Gott zu sein. Dass wir keine Chance haben, in diesem Jerusalem zu sein. Und das ist der Durst. Deshalb sind wir auch diese Dürstenden. Und ich hoffe, dass ihr diesen Schritt gemacht habt, das anzuerkennen. Diesen Schritt gemacht habt, zu erkennen, dass wir hier nicht von einem Durst reden, Wasserhahn auf, ich trinke, sondern dass wir davon reden, dass da ein Problem ist zwischen mir und zwischen Gott. Und das versucht er auch hier dieser Frau aufzuzeigen. Du hast ein Problem mit Gott. Du lebst in Sünde und Sünde trennt von Gott. Zwei Beispiele dafür, wie man diese Quelle verlassen kann. Das Volk Israel wieder als Lehrbeispiel, wo wir lernen dürfen. Jeremia 2, Vers 13. Da lesen wir, was sie damals gemacht haben. Die eben auch nicht erkannt haben, was denn mit dieser Quelle gemeint ist. Jeremia 2, Vers 13. Beginnt mit 9, ich möchte nicht alles lesen, wo es heißt, damit muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Also der Herr schimpft, er sagt, hey, es geht so nicht, wie ihr lebt. Und dann heißt es, Vers 13, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das ist unser Problem, auch heute noch. Dass wir denken, wir können es selber. Wir bauen uns einen Behälter dahin, hauen dieses Wasser da rein und haben immer Wasser. Frag mal die Versorger, die großen Versorger, die ihre Wasserbehälter bauen, die jetzt schon 50, 60 Jahre alt sind. Was müssen die machen? Gucken, dass dieser Behälter keinen Riss hat. Sonst läuft alles raus. Und genau das hat das Volk gemacht. Noch eine andere Stelle, ich sag's euch nur, Jeremia 17, Vers 13, wo es auch heißt, alle, die nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, haben sich abgewandt von der Quelle des lebendigen Wassers. Und wie ist das ein Vergleich zu uns heute? Da könntest du mich einsetzen. Wie schnell, nicht mal bewusst, baue ich mir da so eine Zisterne und versuche es selbst. Und dann kommt da ein Riss, wenn ich ihn merke, dann vielleicht versuche ich ihn irgendwie zu kitten. Es bringt nichts. So wie es hier dem Volk vorgeworfen wird. Sie haben sich andere Zisternen gesucht. Und das überlasse ich jetzt euch. Das habe ich mir die Frage gestellt, wo ist so eine Zisterne, die ich mir persönlich gebaut habe, die eben nicht die Quelle des Lebens, Jesus, anzapft, sondern wo ich irgendwas reinhaue. Wo ist Gott nicht mehr oberste Priorität in meinem Leben? Und ich glaube, wenn ihr drüber nachdenkt, dann stehen da nicht nur eine Zisterne, da stehen da vielleicht mehrere Zisternen, die ihr gebaut habt. So ging es mir. Wir müssen uns eingestehen, dass wir ohne diese Quelle des Lebens, von der hier die Rede ist, dass wir eingehen, dass wir verdursten, geistlich verdursten. Aber das Geniale ist, wir bekommen dieses Wasser. Wir bekommen dieses Wasser von Gott geschenkt. Er gibt gerne. Und wie gibt er? Kapitel 21, Vers 6. Wie gibt Gott? Umsonst. Umsonst. Keiner von uns kriegt Wasser umsonst aus dem Wasserhahn. Keiner. Wir bekommen umsonst. Es ist ein Angebot von ihm. Ich möchte fast sagen, ein zweites Angebot von ihm. Jesus damals schon, die Quelle des Lebens bei uns auf der Erde, vor 2000 Jahren. Dort war die Quelle schon mal da. Und was haben wir gemacht? Was haben wir Menschen gemacht? Er sagt, verschwinde. Ans Kreuz genagelt. Er sagt, wir brauchen dich nicht. Und jetzt wieder hier der Ausblick, wo es heißt, ich werde dir Wasser geben. Ich werde dir geben, ein neues Angebot von Gott. Und es ist wirklich umsonst. Hier steht im Griechischen Dorian. Geschenk, als Geschenk. Unentgeltlich. Unverdient. Für nichts. Das sind ein paar Übersetzungen, wie man das Wort aus dem Griechischen übersetzen kann. Als Geschenk bekommen wir das. So wie wir in Vers 7 gelesen haben. Der Sieger ist, haben wir gesagt, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wie genial ist das? Er wird unser Gott sein. Ich darf sein Sohn sein, sein Kind sein. Was tut ein Erbe, um sein Erbe zu erhalten? Was tut ein Erbe, um sein Erbe zu erhalten? Ja, nichts macht er. Kann er sich's raussuchen? Ja, er kann es ablehnen, klar, aber er kann es sich nicht raussuchen. Das war interessant, ich habe mal geguckt, was ist denn Erbe als Definition, so in Wirtschaft, Erbrecht, keine Ahnung, wie das alles heißt. Einfach mal geguckt, wer ist, da heißt es, ein Erbe ist der, der das Erbe bekommt und der erbfähig ist. Wer ist erbfähig? Da habe ich mal geguckt, erbfähig ist sogar der Nasciturus. Meine Frau hat gelacht gestern, wo ich das erzählt habe. Der Nasciturus. Wer weiß, was das ist? Ja, genau. Das ist das, wie soll ich es beschreiben? Das ist das gezeugte Leben, das Baby in seinem Urzustand nach der Empfängnis eingenistet. Das ist der Nasciturus. Und selbst ein Nasciturus ist erbfähig. Ein Nasciturus. Was hat der gemacht? Was hat der geleistet bisher? Nichts. Um euch das zu beschreiben. Wir bekommen dieses Wasser umsonst. Wirklich umsonst. Ohne irgendeinen Beitrag, den wir leisten können. Ohne, dass wir was hinzutun können. Aus freier Liebe und Barmherzigkeit stellt Gott es uns zur Verfügung. Und so sollen wir jeden Tag aufs Neue zu dieser Quelle gehen. Ich möchte schließen mit einer Aufforderung. Wie wir es in den Psalmen finden. Psalm 42, Vers 2. Ich wünsche mir, dass wir das erkennen, dass wir durstig sind, dass wir dieses Wasser brauchen, dass wir dadurch eine tolle Aussicht haben, wie wir sie gelesen haben, hier im Kapitel 21. Psalm 42, Vers 2 geht's los. Hier heißt es: Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Diese Durst, den wünsche ich mir für euch, für uns, für mich, dass wir den jeden Tag aufs Neue haben und dass wir wissen dürfen, wo wir ihn finden. Hier, Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers, umsonst. Das wünsche ich mir. Amen.